Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Dann wollen wir mal eine neue Runde. Herzlich willkommen und schönen guten Morgen. Mittwoch, 24. Februar, 7.07 Uhr. Wir machen mal wieder ein bisschen Stand jetzt.
Das hörte sich so gerade an wie immer wieder dabei sein. Ja. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Die wilde Maus hier, ja, der Sportpodcast des Tages. Ich bin der Andreas Wurm und ich freue mich. Moin. So hat er sich jetzt gerade so ein bisschen angehört.
Ja, warum nicht auch mal ein bisschen Schwung in den Laden hier bringen? Wir könnten ja auch mal eine Sendung Harald Schmidt-mäßig einfach rückwärts machen.
Oh ja, richtig. Gut, dann wäre es möglicherweise unsere letzte, aber dann war sie wenigstens rückwärts. Ja.
Nicht, solange ich hier der Chefredakteur bin.
Stimmt. Okay, richtig. Ich spreche ja mit der Obrigkeit. Also wir haben heute
wieder... Wir können machen, was wir wollen.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, haben wir heute ausnahmsweise mal die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben. Was hältst du davon?
Das könnten wir ganz gut machen und wir starten mit irgendwas mit Fußball.
Irgendwas mit Fußball oder mit der Langläuferin Katharina Henning. Die stimmt uns auf die nordische Ski-WM ein. Was hältst du davon?
Das klingt doch gut. Und wir fragen uns auch, wie will Borussia Mönchengladbach heute Abend Man City Paroli bieten, beziehungsweise wir lassen uns das von Marco Rose erklären.
Na, und wir haben natürlich auch wieder unsere Dreierkette mit den Gewinnern und Verlierern des Tages, mit den Geburtstagskindern des Tages und unseren Erinnerungen an die sportgeschichtlichen Highlights. Und bei der Frage des Tages, auch schon fast traditionell, lassen wir es heute mal ein bisschen ruhiger angehen, oder? Was meinst du?
Ja, also wenn es nach mir geht, auf jeden Fall. Wir wollten uns nämlich eigentlich fragen, angesichts der jetzt frühlingshaften Temperaturen, sollte man, um ein bisschen was für die Figur zu tun, laufen oder nicht laufen? Ich sag nicht laufen. Ich bin überhaupt kein Läufer. Ich hasse es wie die Pest und versuch's auch gar nicht erst.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du mich jetzt ganz persönlich ansprichst und mir da irgendetwas nahelegen möchtest. Aber du hast ja
kannst recht. Du dir anziehen, diesen Laufschuh, oder ja, auch nicht?
Genau das ist nämlich das Problem. Also, und wir sind auf dieses Thema gekommen, nicht ohne Grund. So viel können wir ja auch ruhig mal sagen. Ich bin gestern mal wieder eine Runde gelaufen. Ich darf überhaupt nicht auf die Zeit gucken. Ich war froh, dass ich die 5 Kilometer gelaufen bin. Ich mag es aber überhaupt nicht. Da stimme ich dir absolut zu. Und ich bewundere jeden, der da draußen immer unterwegs ist, mit strahlendem Gesicht, ob das bei uns in Hamburg um die Alster ist oder ob das in Berlin ist, durch den Tiergarten oder wo auch immer. Es hat sich bei mir in meiner sportlichen Historie noch nie ein Wohlgefallen beim Joggen eingestellt. Bei dir?
Nee, auch nicht. Also auch 400 Meter oder so in der Schule, das fand ich immer fürchterlich. Für mich war 200 Meter schon Mittelstrecke, 100 Meter, das war noch gerade okay. 200 Meter, das war mir schon ein bisschen zu viel. Ich habe es auch nie verstanden, dass man wie ja, von den Sportlehrern gewünscht dann immer um Plätze rennen musste, 2-3 Runden zum Warmwerden. Ich war schon warm, wenn ich das nur gehört habe, da kochte ich schon innerlich. Und überhaupt so, warum denn auch immer im Kreis laufen? Das ist ja wie Formel 1 fahren, das ist auch nicht so ganz meins. Und irgendwie dann lieber mit dem Ziel oder gib mir einen Ball und ich renne dir mit dem Ball den Platz hoch und runter. Wenn ich denn wirklich weiß, warum ich das mache, weil ich mir ein Tor schießen will, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Aber nur um im Kreis zu laufen, nee, das war noch nie wirklich mein Ding. Ich habe dann auch immer versucht zu argumentieren, ich bin Sprinter, ich bin kein Mittelstreckler, das ist vom Körperbau her überhaupt nicht meins. Irgendwie, auch wenn das absolut stichhaltig ist, dieses Argument, es hat kein Sportlehrer mir je abgenommen.
Ja, unser Podcast ploppt ja um kurz nach 7, also stand jetzt 7:07 auf und da sind viele schon gelaufen. Also die stehen morgens frühzeitig auf, um ihre Runde zu laufen und man muss ja wollen wir jetzt was Positives dem Laufen mal abgewinnen, man kann es immer und überall machen, eben zu jeder Tages- und Nachtszeit fast schon und man kann die Laufschuhe und die Laufklamotten überall mit hinnehmen und wenn man sich sportlich betätigen will, dann kann man das tun. Das ist der große Vorteil, man braucht kein weiteres Sportgerät und ich glaube auch, dass wenn man Fett verlieren möchte zum Beispiel oder wenn man auf irgendetwas hintrainiert, Laufen natürlich super ist. Ausdauer und so und in der Fettverbrennung, alles gut. Und ich tue es ja auch, weil ich mich quälen muss, weil von selbst, also ich, Corona hat mir ziemlich viel gebracht an Kilo. Und deswegen muss ich da jetzt irgendetwas tun. Aber bitte, gibt's da draußen irgendjemanden, dem es genauso geht, der das auch nachvollziehen kann? Also in dir, Malte, habe ich schon mal einen Bruder im Geiste, da freue ich mich sehr drüber.
Sowieso. Und ja. Ihr vielleicht auch? Was denkt ihr denn übers Laufen? Schickt uns doch eine WhatsApp-Sprachnachricht. Vielleicht auch gleich von der Laufstrecke, wenn ihr es gerade dabei hört und sagt, ihr habt doch keine Ahnung, das ist das Allerbeste, was es gibt. Also lasst euch oder euren Emotionen dabei einfach freien Lauf. 0331-298-5028, 0331-298-5028. Wir freuen uns auf eure Emotionsausbrüche beim Laufen. Wir freuen uns über gehechelte Sprachnachrichten, aber bitte nur zu diesem Thema, nicht was ihr jetzt wieder denkt. Und Sprachnachricht auf jeden Fall mit Stand jetzt in eurem Namen beginnen. Dann können wir die Nachricht auch zuordnen. Und wenn sie dann jugendfrei gehechelt ist, dann dürfen wir sie natürlich auch abspielen hier bei uns in der Sendung.
Stand jetzt aktuell.
Zum Einstieg in die Sendung, da hatte ich es ja eben schon gesagt, wir machen was mit Fußball. Ihr habt sicher schon gemerkt, worum es dann heute gehen wird. Champions League gibt es natürlich zum Einstieg. Und das sah beim 4:1-Sieg der Bayern bei Lazio dann über weite Strecken tatsächlich auch mal wieder wie Fußball aus. Sind wir von den Bayern gar nicht so unbedingt zuletzt gewöhnt gewesen. Wir blicken mal zurück mit Yannick Meyer vom Anschlusstreffer-Podcast. Hallo Yannick.
Malte, hi, grüß dich.
Yannick, bei den Bayern nach den 10 Auftritten gegen Bielefeld und Frankfurt, ich habe es eben gesagt, war richtig was drin. War Lazio so schlecht oder hat das Donnerwetter von Hansi Flick dann doch mal nach diesen 2 doch eher mäßigen Auftritten gewirkt? Was hat aus deiner Sicht dazu geführt, dass die Bayern am Ende so klar mit 4:1 gewinnen?
Also ich muss erstmal sagen, es ist wahrscheinlich irgendwie beides. Also ich fand zum Beispiel gut, dass er mal Jamal Musiala von Anfang an spielen lassen hat, der ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, hat sich dann auch mit seinem Tor belohnt. Und auch ansonsten fand ich das von der Ausstellung her schon besser, ohne Marc Rocker, sondern eben mit Musiala. Und die Bayern sicherlich gut. Leroy Sané zum Beispiel hat mir sehr gut gefallen. Hat dann auch dieses eine Tor, dieses vierte Tor, was ja nochmal wichtig war nach der Pause, sehr schön eingeleitet, finde ich. Macht das da sehr gut, setzt sich dort gegen 3 Mann durch. Auf der anderen Seite, ich habe das Spiel mit einem Kumpel zusammengeguckt und muss auch ehrlich sagen, also so einen schwachen Achtelfinalisten wie Lazio Rom habe ich selten gesehen. Vor allem im Aufbauspiel, die Abwehrarbeit hinten, fand ich, war eine Katastrophe. Diese vielen Fehlpässe nach außen, da kam ja gefühlt keine 3 Pässe an Mann an. Mhm. Und deswegen fand ich das schon sehr schwach, was Lazio da geboten hat.
Man hatte sich von denen eigentlich mehr erwartet, nachdem auch, was sie gezeigt haben in der Serie A schon, vor allem, dass sie defensiv besser spielen. Jetzt haben sie sich ja selber im Grunde mit einem Eigentor und einer Vorlage letztlich selbst eins eingeschenkt. Waren die nervös? Sind die einfach so viel schlechter als die Bayern? Wie würdest du es einschätzen?
Ja, gute Frage. Also ich denke mal schon, dass sie schlechter sind, auch von der Qualität her, aber sicherlich einfach auch nicht ihren besten Tag gehabt. Also ich denke mal, das kennt man ja, wenn es von Anfang an nicht gut läuft und Lazio hatte eine richtig beschissene Anfangsphase, das kann man, denke ich mal, nicht anders sagen. Das war wirklich schlecht am Anfang und dann kommst du halt in so einen negativen Strudel rein und dann läuft es nicht und auch Pepe Reina hinten im Tor überhaupt keine Sicherheit ausgestrahlt, hatte auch Bälle drin, die vogelwild waren, fand ich. Und ja, dann passiert es eben so gegen die Bayern. Ne? Dann fängst du erst eine Tor und das nächste, dann kriegst du keine Sicherheit mehr rein und dann kommst du, dann lieferst du so ein Spiel ab. Vorne lief auch sehr, sehr wenig zusammen. Und dann hast du eigentlich schon nach dem Hinspiel alles verloren aus Lazio-Sicht.
Und dann sind die Bayern schon mal auch wieder gierig. Das hatten sie ja auch dann zuletzt in der Liga nicht mehr so zeigen können. Ist das jetzt mit Blick auf die Liga ein gutes Zeichen für die Bayern? Ist es jetzt das, dass sie ja vielleicht auch wieder zurückkommen, dass sie jetzt wieder so werden wie vor diesem kleinen Hänger, den sie hatten?
Weiß ich nicht. Also klar war natürlich, dass sie jetzt riesengroßen Druck hatten, auch nach diesen beiden Spielen in der Liga, die jetzt eben nicht nach den Vorstellungen liefen. Aber ob das jetzt dazu führt, dass die Bayern diese Leistung auch in der Liga konstant abrufen, bin ich mal gespannt. Also am Wochenende erstmal gegen Köln, gut, klar, das werden sie gewinnen. Aber dann kommen in absehbarer Zeit auch Spiele gegen Leipzig und Dortmund. Das sind dann natürlich richtige Gradmesser, vor allem eben gegen RB. Und da wird man dann sehen, inwiefern diese Mannschaft dann auch gefestigt ist. Aber erstmal ist das natürlich heute ein sehr guter Schritt gewesen und wie gesagt, ich habe ja eben zum Beispiel mal Leroy Sané angesprochen. Wichtig ist da eben auch, dass er konstant in seinen Leistungen reinbekommt, dass er diese Leistung, die er heute geliefert hat, konstant liefern kann und er hat immer wieder sein Potenzial angedeutet bislang in dieser Saison, aber nicht konstant und darum geht es jetzt eben. Mhm. Aber was man natürlich auch wieder sagen muss, ne, die Abwehrarbeit bei dem Gegentor war natürlich wieder, lässt wirklich zu wünschen übrig. Ne? Da geht keiner wirklich ran. Auch David Alaba da sehr passiv, geht dort nicht an den Mann ran und dann macht man es Lazio dann eben leicht noch dieses Tor zu machen. Ne?
Aber ein Tor, was am Ende wahrscheinlich über den Einzug ins Viertelfinale nicht mehr groß entscheiden wird. Also die Bayern sind durch, können sich wahrscheinlich dann wirklich konzentrieren darauf, das natürlich noch seriös durchzuspielen, aber dann doch erstmal wieder auf die Liga konzentrieren. Über die Neuzugänge müssen wir noch sprechen. Die haben wieder keine Rolle gespielt. Choupo-Moting kam in der 90. Gut, da wissen wir auch, der ist sowieso nur Backup eigentlich für Lewandowski auf der 10. Für Müller, das ist nicht seine Position eigentlich. Und Bonassar auf rechts, ja gut, da ist er selbst Süle offensichtlich besser.
Ja, das sehe ich ähnlich wie Lothar Matthäus, finde ich immer ganz spannend, ihm zuzuhören, auch ganz cool, weil er wirklich ehrlich seine Meinung da mal raushaut. Und das ist einfach keine Bayern-Qualität, ne? Also Bonassar, das reicht nicht, das hat man ja auch im Spiel gegen Bielefeld wieder gesehen, das ist einfach nicht diese Qualität, die man braucht, um beim FC Bayern München zu spielen. Choupo-Moting sehe ich ein bisschen anders, das ist, wie du eben angesprochen hast, ist kein Zehner, aber es ist ein guter Lewandowski-Backup, dabei bleibe ich, das finde ich, und ja, den kannst du auch das eine oder andere Mal von Anfang an spielen. Ich finde auch, dass er im Finale bei der Club-WM zum Beispiel ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Ja, deswegen, aber allgemein natürlich die Neuzugänge. Marc Rocke habe ich ja eben schon angesprochen, auch gegen Frankfurt zuletzt. Das ist einfach wirklich sehr, sehr dürftig und reicht dann eben nicht und kann dann eben auch ein Faktor sein, weshalb es dieses Jahr vielleicht nicht ganz reicht, die Champions League zu gewinnen, weil eben der Kader in der Breite nicht so stark ist, wie es im letzten Jahr der Fall war. Mit einem Perisic, mit einem Coutinho.
Natürlich eine ganz andere Hausnummer dann auch, diese Namen. Tore satt also bei den Bayern. Gucken wir noch auf das andere Spiel zwischen Atletico und Chelsea in Bukarest. Fand das ja statt, Heimspiel für Atletico. Und das wurde entschieden durch ein tolles Fallrückzieher-Tor von Olivier Giroud, wo alle dachten, der steht doch im Abseits. Stand da auch, aber es war kein Abseits, weil der Ball vom Gegner kam. Das wurde erst ganz, ganz spät aufgelöst. Hast du im ersten Moment auch gedacht? Klar, Abseits.
Ja, im ersten Moment dachte ich auch, es wäre Abseits, aber dann, als man die zweite oder dritte Zeitlupe nochmal gesehen hat, dachte ich mir auch, so ein bisschen sieht komisch aus. Und dann, ja, war es eben so, dass der Verteidiger das Ding da irgendwie hinschaufelt, wo dann Giroud das natürlich in Weltklasseform macht. Und da muss man auch einfach sagen, dass er einfach ein überragender Backup-Stürmer ist. Den kannst du gefühlt in jedem Spiel reinbringen nach 70 Minuten und der macht dir noch sein Tor. Also finde ich wirklich sehr, sehr gut, den Mann. Allgemein zum Spiel, denke ich mal, kann man sagen, sehr ausgeglichenes Spiel, sehr chancenarmes Spiel und so ein Spiel konnte man sich auch schon erwarten, wenn man sieht, Thomas Tuchel gegen Diego Simeone oder auch Chelsea gegen Atletico, da war ja mit nichts anderem zu rechnen. Ich habe einen Unentschieden getippt, wäre es ja auch fast geworden, sogar 0-0 hatte ich getippt. Das ist also so ein bisschen das, womit man rechnen konnte, was man auch gesehen hat und fürs Rückspiel hier natürlich alles offen.
Wäre auch ein typisches Ergebnis gewesen für Atletico zu Hause, weil die kassieren da in der Champions League, gerade in K.O.-Spielen relativ wenig. Ich glaube, 3 Tore erst überhaupt in der Simeone-Ära, die sie da in K.O.-Spielen dann zu Hause kassiert haben. Was bedeutet das jetzt fürs Rückspiel?
Ja, es wird natürlich erstmal 0-1 Niederlage, dass Atletico das irgendwie aufholen muss, aber das traue ich ihnen absolut zu. Also Atletico ist ja eine sehr minimalistische Mannschaft und ich sehe schon, dass es dort 0-1 nach 90 Minuten steht, dann gibt es eine Verlängerung und dann dreht Atletico das noch irgendwie. Also ich traue das Atletico immer noch zu, auch wenn sie dort wirklich einen Tick schwächer waren als Chelsea. Aber Atletico ist auch für mich eine Mannschaft, die weiß, wann es drauf ankommt, die wissen auch, wann sie wirklich liefern müssen und das müssen sie im Rückspiel und deswegen setze ich noch darauf, dass Atletico das noch drehen wird.
Also kann vielleicht noch spannend werden. Yannick Meyer vom Anschlusstreffer Podcast. Vielen Dank für deine Einschätzung.
Gerne.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Stand jetzt aktuell.
Heute Abend wird ab 20 Uhr in Oberstdorf die nordische Ski-WM feierlich eröffnet. Vorher laufen bereits einige Qualifikationen über den Nachmittag, so zum Beispiel die der Langläuferin über 5 Kilometer in der freien Technik, die der Langlaufherren über 10 Kilometer und auch die Skisprungdamen haben ihre Quali heute schon zu absolvieren für ihren ersten Wettkampf. Und wie ist aktuell die Lage, die Stimmung im deutschen Team, so kurz bevor es dann beim Heimspiel richtig losgeht? Katharina Hennig, die bestplatzierte Deutsche im Langlauf-Weltcup, die stimmt uns auf das Heimspiel schon mal ein im Interview mit den Kollegen vom DSV.
Katharina Hennig, jahrelang fiebert man auf dieses Event hin und jetzt ist es soweit, es ist Februar 2021, die Weltmeisterschaften stehen vor der Tür. Wie groß ist die Vorfreude auf den Start der Heim-WM?
Ja, es ist natürlich sehr groß, also ich freue mich einfach richtig drauf, wie du schon gesagt hast, man fiebert einfach lange drauf hin. Arbeite darauf hin, ist ja wirklich seit letzten Olympia, sage ich mal, das große Ereignis, wo wir darauf hinarbeiten und die Vorfreude ist groß, die Spannung steigt auch langsam und die Aufregung auch ein bisschen.
Ja, und die Form geht auf jeden Fall auch in die sehr gute, richtige Richtung bei dir jetzt, wie du erhofft hattest nach Weihnachten, dass es eben, dass du dich über den Januar steigern kannst in Richtung WM. Wie erleichtert bist du auch, dass der Knoten wieder geplatzt ist und es so aufgegangen ist, wie du es dir erhofft hast und wie es auch in den anderen Jahren schon war?
Ja, also ich bin sehr erleichtert, dass der Plan wieder aufgegangen ist. Es ist schon gut, wenn man auch die Jahre davor schon mal ein bisschen ausprobiert hat, wie reagiert mein Körper, wann und zu welchem Monat bin ich wie fit. Und deswegen bin ich auch sehr beruhigt, dass der Plan dieses Jahr wieder aufgegangen ist.
Die Erwartungen, wahrscheinlich auch die eigenen, steigen natürlich immer, aber es ist ganz schwer, in dem dichten Feld auch vorne reinzukommen. Du warst schon in die Top 10 gekommen in den anderen Weltmeisterschaften, das sind jetzt deine dritten Weltmeisterschaften. Was ist das Ziel für dieses Jahr?
Ja, also ein direktes Top-10-Ergebnis habe ich tatsächlich noch nicht bei Weltmeisterschaften stehen, genau. Sondern zweimal Elfte. Das heißt, das Ziel diesmal ist definitiv Top-10 zu laufen. Genau. Und ja, liebäugle natürlich auch mit Top-8-Platzierung. Aber mir ist auch klar, dass natürlich alle versuchen, zu dem Zeitpunkt topfit zu sein. Und das natürlich nochmal umso schwerer wird, dann dort wirklich das auch zu erreichen, was man sich vornimmt. Aber ich werde mein Bestes geben.
Wer sind denn so die heißesten Anwärterinnen auf die Medaillen? Wer sind die größten Konkurrenten?
Ja, also definitiv eine Therese Johaug, ganz klar. Mhm. Ansonsten halt eine Ebba Andersen, Julia Stupak. Also da gibt es ganz viele, die in der Lage sind, Frieda Karlsson einfach dort auf Edelmetall zu laufen. Und die Dichte ist wahnsinnig hoch. Es gibt ganz viele Mädels, die in der Lage sind, dort vorne reinzulaufen. Und deswegen werden wir mal sehen, wofür es reicht am Ende.
Die Staffel ist immer ein Highlight, auch für euch, und jeder fiebert darauf hin, dort mitlaufen zu können. Welches Einzelrennen ist so bei dir im Fokus? Eigentlich braucht man gar kein Geheimnis draus machen, man muss nur auf die Ergebnisliste schauen, glaube ich. Aber,
ja, genau. Also der Skiathlon ist eins meiner Hauptrennen, aber so mein Lieblingsrennen, denke ich, bei der WM wird der 30er klassische Massenstart sein.
Also der volle Fokus darauf, ja.
Genau.
Leider ist es ja jetzt so gekommen, wie man lange befürchtet hat, dass keine Zuschauer dabei sind. Ist es trotzdem... Ja, ein Heimvorteil und ein besonderes Gefühl, dann im eigenen Stadion laufen zu können, auch ohne die eigenen Zuschauer.
Ja, klar, es ist schade, dass keine Zuschauer dabei sein können, aber das ist verständlich, dass auch der Sport da zurückstecken muss für die Gesundheit aller. Trotz alledem hat man Heimvorteil, es sind ja doch die Strecken, wo man auch im Sommer drauf laufen konnte und wo man im Winter regelmäßig drauf läuft. Und mit dem Publikum, was sie jetzt dann geplant haben, hat auch meine Familie schon einige Fotos hingeschickt und da sind sie ja so halb dabei dann.
Dann weißt du, wo du hingucken musst, wenn du dann auf die Zielgerade einbiegst. Was sind denn so die Schlüsselstellen auf der Strecke, würdest du sagen? Jetzt vor allem, gehen wir mal jetzt von deinem Hauptrennen aus, was sind so die Schlüsselstellen, wo muss man besonders gut arbeiten, um vorne reinzukommen?
Ja, ganz klar der Burgstall. Das ist halt ein sehr, sehr langer Anstieg, wirklich vergleichbar mit dem langen Anstieg in Lillehammer, wenn nicht sogar länger. Das wird die Stelle sein, wo es das Feld auseinanderziehen wird. Und dann kommt gleich die nächste Schlüsselstelle danach, das sind die Abfahrten. Nach so einem langen Anstieg, wenn einem das Laktat richtig drinsteht, man auch schon ein bisschen angenockt ist, dann dort runterzufahren, ist ja doch sehr kurvig. Ich denke, das wird eine Schlüsselstelle auch noch sein.
Sehr gut. Und das Quäntchen Glück braucht man ja auch immer. Nimmst du einen Glücksbringer mit? Hast du irgendwie immer was dabei oder ein Ritual, was du vor dem Start machst? Willst du nochmal Glücksbringer sein?
Eigentlich telefoniere ich nochmal mit meinem Freund, mit meinen Eltern am Tag davor, aber ansonsten eigentlich nichts weiter.
Okay, dann viel Erfolg für die Weltmeisterschaft.
Danke.
Katharina Hennig, die Langläuferin mit einer ersten Einstimmung auf die nordische Ski-WM in Oberstdorf. Heute geht's ja richtig los mit der offiziellen Eröffnung. Ab morgen werden dann auch schon Medaillen vergeben und ihr könnt das Ganze verfolgen natürlich auf meinsportpodcast.de in unseren Wintersport-Podcast. Aber selbstverständlich halten wir euch auch hierbei Stand jetzt auf dem Laufenden in Sachen nordischer Skisport.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer sind die sportlichen Geburtstagskinder des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Wir sagen es euch, hier ist unsere Stand-Jetzt-Dreierkette.
Top und Flop.
Top des Tages ist Felix Neureuther, der fünffache Medaillengewinner bei Weltmeisterschaften und bis heute erfolgreichste deutsche Alpinfahrer in der Einzeldisziplin Skifahren. Bei den Männern war nicht nur auf der Piste ein Ass, er hat auch gezeigt, dass er als TV-Experte ein scharfer Analytiker und ein leidenschaftlicher Sportler ist. Er rief zum Beispiel, weil er fest der Meinung war, dass das deutsche Team beim Mannschaftswettbewerb, beim Parallelwettbewerb auf der blauen Piste benachteiligt wurde, sogar beim Renndirektor an und hat geflucht. Also er hat wirklich dieses sensationelle Abschneiden der DSV Jungs und Mädchen bei uns im Team einfach das i-Tüpfelchen auf diesen wunderbares Abschneiden gesetzt. Er haut gerne einen raus. Bei Servus TV sagte er jetzt gerade über seinen Dauerkontrahenten und guten Freund Marcel Hirscher. 2 Wochen Stangeltraining, dann plattelt der alles wieder runter. Der kann Skifahren. Top-Typ, sag ich.
Absolut. Und unser Flop des Tages, tut mir ein bisschen leid, aber ist Tennisspielerin Laura Siegemund. Da geht es aber wirklich nur nach rein sportlichen Gesichtspunkten, denn der Trip von Laura Siegemund nach Australien, der lässt sich unter dem Motto außer Spesen nicht wirklich was gewesen zusammenfassen, nachdem sie schon bei den Australian Open nämlich in der ersten Runde scheiterte. Gut, da hatte sie Lospech mit Serena Williams, kann dann schon mal passieren, aber auch beim Turnier in Adelaide war dann gleich nach der ersten Runde Schluss. Sie verlor gegen Julia Putintseva mit 4-6 und 4-6.
Geburtstagskind des Tages.
Wir sagen wieder Happy Birthday allen, die heute Geburtstag feiern und haben uns stellvertretend wieder ein paar besondere sportliche Geburtstagskinder herausgepickt.
Und haben mal wirklich ganz lange im Geschichtsbuch des Sports geblättert, nämlich heute vor 151 Jahren. Da erblickte ein gewisser John Jarvis das Licht der Welt. Der war sowas wie der erste britische Schwimm-Superstar und eigentlich ein Wasser-Allrounder. Der gewann nämlich als Schwimmer 108 Titel in seiner Karriere, spielte aber auch sehr erfolgreich Wasserball und war auch noch Wasserspringer. Also was mit Wasser zu tun hatte, konnte er. Rettungsschwimmer war, glaube ich, auch noch. Und er gewann vor allem auch mehrere Olympia-Goldmedaillen. Und das qualifizierte ihn natürlich dann hier auch für unsere Rubrik.
Von einem Schwimm-Superstar kommen wir zu einem Formel-1-Superstar. Alain Prost feiert heute seinen 66. Geburtstag. 1985, 86, 89 und 93 wurde der Franzose Formel-1-Weltmeister.
Achtung, Karlauer, na dann Prost.
Ja, aber das, ganz ehrlich, richtig so.
Ja, so er hat sich angeboten, musste
ja,
sein
und
ist bei ihm auch natürlich verdient.
Natürlich.
Absolut. Und verdient ist ein Prost auch auf den zweifachen Major Champ im Golf. Zach Johnson, der hat nämlich auch heute Geburtstag, 2007. Da gewann er ja das Masters und 2015 auch The Open. Der Mann mit der schon fast festgewachsenen Sonnenbrille wird heute 45.
Und 44 Jahre alt wird heute der mehrfache Boxweltmeister Floyd Mayweather Jr., der in 26 aufeinanderfolgenden Titelkämpfen ungeschlagen geblieben ist und alle seine 50 Profikämpfe gewinnen konnte.
Tja, so eine blütenweiße Bilanz hätte Leighton Hewitt wahrscheinlich auch gerne, hat er aber nicht auf seinem Konto, aber immerhin 2001 die US Open und 2002 Wimbledon gewonnen. Der australische Tennisstar wird heute 40.
Und natürlich auch alles, alles Liebe und Gute allen anderen Geburtstagskindern des heutigen Tages, auch wenn sie nicht so sportlich sind wie die, die wir jetzt gerade genannt haben. Aber wir wünschen euch, dass ihr heute ordentlich gefeiert werdet.
Heute in der Sportgeschichte.
Was passierte so alles Sportliches am 24. Februar? Das erzählen wir euch jetzt.
1980 zum Beispiel, da komplettierte die US-Eishockey-Nationalmannschaft ihr legendäres Miracle on Ice in Lake Placid bei den Olympischen Spielen. Da hatten sie ja zunächst die UdSSR niedergekämpft. Wir haben das an dieser Stelle auch schon erwähnt, vor 2 Tagen. Und dann haben sie auch noch Finnland in der Finalrunde geschlagen. Und das ist das Ergebnis, was dann heute Jahrestag hat. Und vor allen Dingen haben sie damit dann am Ende die Goldmedaille auch wirklich verdient durch diesen Sieg gegen Finnland. Und das war nicht nur der krönende Abschluss der US-Eishockey-Saga bei diesen Turnieren, sondern es war auch der Abschluss der Winterspiele. Die wurden nämlich danach, wenige Stunden danach, mit der Schlussfeier dann beendet.
Ja, und wir bleiben beim Eishockey. 2 Jahre später, also 1982, schoss Wayne Gretzky sein 78. Saisontor, stellte damit einen neuen Rekord auf, den er bis zum Saisonende 1982 dann noch auf 92 Tore hochschraubte.
Sensationell. Aber 92, das ist eine sehr kleine Zahl, wenn wir sie mit der nächsten Zahl vergleichen, die wir jetzt noch thematisieren wollen. Vor 34 Jahren, da durchbrach Kareem Abdul-Jabbar von den Lakers die NBA-Schallmauer von 36.000 Punkten.
Unfassbar. Und vor 33 Jahren, also bei den Olympischen Winterspielen in Calgary, da holte der Finne Matti Nykänen seine 3. Goldmedaille der Spiele. Im Einzel hatte sich beide Titel sowieso schon vorher geholt und legte dann auch noch mit der Mannschaft nach.
Stand jetzt aktuell.
Borussia Mönchengladbach spielt heute Abend das Achtelfinal-Hinspiel in Budapest gegen Manchester City. Und City hat seit 26 Pflichtspielen in Folge nicht mehr verloren, die letzten 18 Spiele davon sogar gewonnen. teilweise sogar extrem hoch. Bei Gladbach sieht das aktuell ja ein bisschen anders aus. Es geht auf und dann wieder stark ab bei den Borussen. Und nun könnte in dieser Woche das Aus in der Champions League eventuell schon vorentschieden werden. Oder aber die Fohlen gewinnen viel Selbstvertrauen, weil sie vielleicht den Grundstein für eine Überraschung gegen City schaffen. Wie hat Marco Rose auf der PK vor dem Spiel diese Situation für die Borussen eingeschätzt?
Also wenn wir Champions League Achtelfinale gegen Manchester City spielen als Borussia Mönchengladbach, dann kann man wahrscheinlich in erster Linie eher nur gewinnen. Ich glaube, dass es grundsätzlich ein großes Ding für den Verein ist, dass wir dabei sind. Wir haben von Anfang an nie einen Hehl draus gemacht, dass wir auch dort uns beweisen wollen, dass wir uns auch dort zeigen wollen. Das haben wir bis hierhin sehr gut hingekriegt. Und jetzt haben wir das Achtelfinale vor der Brust und die Jungs sollen das genießen morgen Abend, weil das gehört dazu, das haben sie sich verdient, die Hymne zu hören, im Achtelfinale unter den besten 16 Teams Europas zu stehen und natürlich auch maximal bereit sein, dort zu zeigen, was wir können.
City ist ja eine Mannschaft, die für ihre enorme Flexibilität, vor allem in der Offensive, natürlich bekannt ist. Was wird Rose der entgegenhalten? Worauf kommt es im Spiel an? Arsenal hat es am Wochenende ja immerhin geschafft, in der Premier League nur 0-1 zu verlieren. Kann man aus dem Spiel vielleicht irgendwelche Rückschlüsse ziehen, Marco Rose?
Arsenal hat einen Ansatz gewählt, der gegen den Ball extrem mannorientiert war, also fast schon das Feld in Hälften aufgeteilt und dann dort in den Zonen Mann gegen Mann gespielt, ist ein Ansatz. Ich denke, haben sich ein paar versucht die letzten Wochen und Monate und wir werden morgen auch einen Ansatz haben und versuchen es gut, leidenschaftlich, leidensfähig zu verteidigen, um dann aber auch nochmal, und das ist glaube ich die Chance und eigentlich auch die einzige Möglichkeit gegen das Top-Team, mit dem Ball immer wieder versuchen, auch Akzente und Nadelstiche zu setzen. Weil wenn Man City sicher eins nicht mag, dann wenn sie den Ball nicht haben. Und da haben wir einfach eine Mannschaft zusammen, die das grundsätzlich, wenn sie morgen wirklich alles an Mut, an Power da raushaut, die das kann.
Nun war das Programm der letzten Wochen ja nicht unanstrengend und nach dem Champions-League-Duell mit City wird es ja auch nicht unbedingt erholsamer für die Fohlen. Ist die Mannschaft denn aktuell fit und frisch genug, um einer Mannschaft wie City dann auch wirklich Paroli bieten zu können?
Ich glaube, dass morgen alle Jungs frisch sind. Da wird es keinen geben, der in irgendeiner Form müde vom Kopf her sein wird oder auch physisch. Wir haben jetzt auch die Woche genug Zeit gehabt, nochmal um auf das Spiel hin dann zu regenerieren. Ich denke, danach wird es halt einfach auch wieder sehr, sehr intensiv mit Leipzig 3 Tage später, dann Dortmund, dann Leverkusen. Das wird sicher eine Phase, wo wir, wie ich das immer schon gesagt habe, die Jungs brauchen, den ganzen Kader brauchen. Und das werden wir dann natürlich auch nutzen.
Marco Rose auf der Pressekonferenz gestern vor dem Duell im Achtelfinale, vor dem Hinspiel in Budapest gegen Manchester City in der Champions League.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Und selbstverständlich haben wir auch heute wieder ein paar Highlights für euch.
Ja, Gladbach gegen City und Atalanta gegen Real, das sind die beiden Achtelfinal-Hinspiele heute in der Champions League.
Auch in der Europa League wird heute gespielt, das Rückspiel zwischen Tottenham und dem Wolfsberger AC, nicht zu verwechseln mit Wolfsburg, Wolfsberg, das sind die Österreicher, das steht auf dem Programm. Das Hinspiel hatte Tottenham mit 4-1 gewonnen.
Genau, und in La Liga, da wird auch noch gekickt. Barca und Elche, die haben nämlich noch ein Spiel nachzuholen und zwar quasi die Saisoneröffnung. Ein Spiel vom ersten Spieltag.
Da ist die deutsche Eishockeyliga schon ein bisschen weiter. 21. Spieltag, Nürnberg spielt gegen Mannheim und die Kölner Haie gegen die Krefeld Pinguine.
Und in der BBL gibt es vom 17. Spieltag noch das Duell Würzburg gegen Gießen und uns gibt es dann mit Stand jetzt morgen wieder.
Ja, ich gehe davor nicht joggen. Das habe ich jetzt mal so festgelegt.
Besser nicht.
Nee, ist okay für dich?
Ist sehr okay, du riechst dann nämlich auch so ein bisschen streng.
Okay, also richtig, ja, gut, also ab 7.07 Uhr sind wir dann wieder für euch da, frisch geduscht übrigens. In der Zwischenzeit abonniert sehr gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl, schreibt eine kurze Bewertung, gibt uns Sterne, auch Duschgel und hört weiter fleißig mein Sportpodcast.de.
Ja, denn hier gibt es Sport für die Ohren, zum Glück nicht für die Nase, sondern wirklich nur für die Ohren und das aber rund um die Uhr. Und deshalb bis morgen, Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.